Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Konnte es nur so weit kommen? Hast du dir wahrscheinlich auch gedacht? Das war der Titel meiner Predigt. Ich wünsche viel Spaß im weiteren Gottesdienst. Ich gehe wieder. Ich glaube, jeder von uns hat sich diese Frage schon mal gestellt, oder? Wie konnte es nur so weit kommen? Ey, wir kennen alle diese Situationen, in denen wir irgendwann aufwachen und erschreckend feststellen, wie Dinge sich entwickelt haben und stehen dann vielleicht vor einem Scherbenhaufen oder vor einer Sache, die echt herausfordernd ist und fragen uns, ey, wie um alles in der Welt bin ich hier gelandet? Wie ist das denn passiert? Dreh dich doch gerne mal zu einem Nachbar um und frag ihn, wie ist das nur passiert? Vor ein paar Wochen hatte ich die letzte U-Untersuchung mit Clara und ein Teil dieser U-Untersuchung ist immer, dass das Kind gewogen wird. Und Clara kennt inzwischen schon die Arztpraxis und weiß ganz genau, dass ihr da Dinge getan werden, die ihr keinen Spaß machen, zum Beispiel Spritzen und sowas. Und sobald wir aus dem Wartezimmer in Richtung Labor kommen, entwickelt Clara schon eine absolute Panik und klammert sich an mir fest und hat absolut keine Lust, mit diesen Arzthelferinnen zu interagieren. Und dann mussten wir dort aber im Labor Clara wiegen, um zu wissen, wo sie sich gerade so in ihrem Stadium befindet. Also musste ich ran. Und ich habe Clara auf den Arm genommen. Wir sind auf die Waage gestanden. Ich habe gesehen, wie die Zahlen langsam nach oben gingen. Und ich war sehr erstaunt darüber, wie schwer meine Tochter sein muss, weil die Zahlen mir sehr hoch vorkamen. Dann hat es damit aber ja nicht aufgehört. Als nächsten Schritt musste ich alleine auf die Waage stehen und ich war sehr erstaunt darüber, wie hoch die Zahl immer noch ist, weil das bedeutet, dass ich ja so schwer bin und dazu beigetragen habe, dass die erste Zahl auch so hoch war. Und wahrscheinlich müssen es Muskeln gewesen sein. Ich meine, ehrlich gesagt wusste ich es schon länger, dass ich mich in diesem Spektrum des Gewichts bewege, aber ich war erstaunt, wie nah ich an der nächsten Zehnerzahl dran war. Und ich will heute nicht über Gewicht sprechen und ich glaube, es ist was sehr Persönliches. Jeder hat ein anderes Wohlfühlgewicht, aber ich wusste ehrlich gesagt schon länger, dass ich mit meiner Sportlichkeit und mit meiner Agilität nicht mehr ganz so zufrieden bin, wie ich es mal war. Und ich stand beim Arzt auf dieser Waage und ich habe mir die Frage gestellt, wie konnte es nur so weit kommen? Und die Antwort ist, langsam. Ein Abend nach dem nächsten, wo man auf dem Sofa ein leckeres Schokoladeneis schnabuliert hat. Ein Tag auf der Baustelle nach dem nächsten, den man mit einem guten Feierabendbier zu Ende gebracht hatte. Ein Mittagessen nach dem nächsten, bei dem man sich doch nochmal aufgetan hatte, weil es einfach so gut geschmeckt hat. Ich bin ein absolutes Geschmacksopfer. Wenn es schmeckt, muss ich essen. Irgendwie ist es bei mir drin. Ich versuche das gerade rauszukriegen, ist aber nicht leicht. Wie konnte es nur so weit kommen, habe ich mich gefragt. Langsam, und das ist auch der vollständige Titel meiner Predigt heute. Wie konnte es nur so weit kommen? Die Antwort ist langsam. Als Jugendlicher habe ich das erste Mal miterleben müssen, wie es in unserem familiären Umfeld zu einer Scheidung kam. Jemand, der sehr, sehr nahe an dem Herzen unserer Familie war, kam zu der Entscheidung, dass er mit seiner Ehefrau nicht mehr unter einem Dach leben kann. Und für meinen Bruder und mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Das waren Leute, die auch in Gemeinde waren, Menschen, die mitgearbeitet hatten. Wir haben mit den Kindern unsere gesamte Kindheit eigentlich verbracht. Bei jedem Geburtstag waren sie in unserem Haus. Wir waren bei jedem Geburtstag bei denen. Ich habe sie ungefähr alle 1 bis 2 Wochen gesehen. Und dann erzählen uns meine Eltern, dass dieses Ehepaar sich scheiden wird. Und mein Bruder und ich, wir stehen vor dieser Nachricht und wir haben uns genau diese Frage auch gestellt. Wie konnte es so weit kommen, dass diese Ehe jetzt zu einem Ende gekommen ist? Heute stehe ich hier, weiß nicht, 12, 13 Jahre später und ich habe eine Ahnung, wie es so weit kommen konnte. Die Entscheidung, länger auf der Arbeit zu bleiben, weil die Arbeit mehr Spaß gemacht hat wie das Familienleben. Die Entscheidung, den Urlaub doch abzublasen, weil man keine Lust hat auf den Mann, der absolut überarbeitet ist und keinen Fokus mehr für die Kinder haben kann. wenig Respekt, wenig Liebe, wenig Wertschätzung im Alltag, eine Sache nach der nächsten, die sich aufaddiert hat. Und am Ende konnte man noch nicht mal mehr wirklich sagen, warum es so weit gekommen ist. Aber ohne, dass es einen großen Knall, eine Affäre oder sonst irgendwas gegeben hätte, wurde diese Ehe geschieden durch ganz viele langsame, kleine Schritte, die dazu geführt hat, dass dieses Paar am Ende auf ihr Leben und auf ihre Ehe geschaut hat, mit der Frage, wie konnte es nur so weit kommen? Und wir kennen das aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, oder? Wir kennen es bei unseren Finanzen. Wie konnte es nur so weit kommen, dass ich am Ende des Monats immer wieder im Dispo hänge und wenig Erspartes da ist, das irgendwie die Investition ausgleichen kann, die gerade notwendig ist? Naja, es ist eine 0% Finanzierung nach dem nächsten. Hier ein Kühlschrank, dort ein Waffeleisen und dort noch eine Mikrowelle. Da noch ein Abo bei Netflix und bei Disney Plus und bei Amazon Prime, damit ich alle Filme gleichzeitig schauen kann, die ich mir gerne so anschauen möchte. Hier noch eine Sache und da noch eine Sache. Nach und nach hat sich das entwickelt zu einem Lebensstil, der mich in den Bankrott geführt hat. Also nicht mich, ich spreche exemplarisch für jemanden, der vielleicht hier sitzt. Wir könnten das mit unserer mentalen Gesundheit anschauen. Wie konnte es nur so weit kommen, dass ich ständig unzufrieden und unglücklich bin? Vielleicht kann es daran liegen, dass du über viele Jahre einen sehr ungesunden Schlafrhythmus entwickelt hast. Unzufriedenheit sehr schnell kompensierst mit deiner Bildschirmzeit, mit Instagram, mit TikTok, mit YouTube, dir irgendwelche Dinge reinziehst, anstatt dich wirklich füllen zu lassen mit Sachen, die dir gut tun. Und wir könnten es uns aber auch im Bereich des Glaubens anschauen. Wie konnte es so weit kommen, dass sich Menschen vom Glauben an Jesus abgewendet haben und heute nicht mehr mit ihm unterwegs sind? Und ich glaube, der eine oder andere kennt jemanden in seinem Umfeld, wo wir schmerzhaft auf eine Person schauen, die eigentlich mal leidenschaftlich Jesus nachgefolgt ist und wo wir uns heute fragen, wie konnte es nur so weit kommen, dass sie ihren Glauben verloren und vielleicht sogar gänzlich aufgegeben hat. Und weißt du, ich glaube, die Wahrheit, die dahinter steckt, ist folgende. In der Regel stürzt das Kanu nicht einfach so den Wasserfall hinunter, sondern wir treiben langsam in Richtung Katastrophe. Wir treiben langsam in Richtung Katastrophe. Und ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, es muss nicht so bleiben. Dein Lebenskanu muss nicht in Richtung Wasserfall unterwegs sein. Du musst nicht in Richtung Katastrophe treiben. Deine Ehe muss nicht so weitergehen, wie sie jetzt gerade ist. Dein Glaubensleben muss nicht so trocken und so langweilig sein, wie es gerade ist. Wir können heute einen Unterschied machen, oder? Ich bin heute hier, um dir zu sagen, wir können das ganze Ding umdrehen und vielleicht stehst du am Ende da und schaust auf dein Leben und fragst dich, wie konnte es nur so weit kommen, wie konnte es nur so gut werden? Deswegen lass uns doch heute erwarten, dass das Wort Gottes in unser Leben hineinspricht und wir es schaffen, das ganze Schiff umzureißen und wir nicht in Richtung Wasserfall unterwegs sind, sondern stromaufwärts schwimmen in die Richtung, die Gott für uns vorgesehen hat, ein Leben in Frieden, ein Leben in Fülle und ein Leben mit Bestimmung. Das tue ich. Wir treiben in Richtung Katastrophe. Und das Erste, was ich ansprechen möchte, ist unser Drift weg von Gott. Dein dich langsames Entfernen von Gott, weil das auch alle anderen Lebensbereiche beeinflusst und alle anderen Lebensbereiche in Mitleidenschaft reißt, wenn du dich von Gott entfernst. Und wir wollen uns einen Bibeltext anschauen im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch gerne auf und lies diese Verse mit. Deshalb müssen wir im höchsten Maß auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Schau mal deinen Nachbar an und sag vorbeitreiben. Denn schon das Gesetz, das durch Engel verkündet wurde, war verbindlich. Und wer es übertrat oder nicht darauf hören wollte, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollen wir da der Strafe entgehen, wenn wir eine so großartige Rettungsbotschaft missachten? Es war ja der Herr selbst, durch den die Rettung zuerst verkündet wurde. Und uns wurde die Botschaft von denen bestätigt, die ihn mit eigenen Ohren gehört haben. Deren Zeugnis wiederum hatte Gott selbst durch Zeichen und Wundertaten und viele Beweise seiner Macht bestätigt und auch dadurch, dass er den Heiligen Geist nach seinem Ermessen austeilte. Der Bibeltext sagt uns hier Folgendes: Wir verlieren unsere göttliche Bestimmung eher heimlich, still und leise als durch einen großen Knall. Die wenigsten Menschen geben ihren Glauben auf, weil irgendeine Katastrophe in ihr Leben hineingekommen ist. Ganz selten zerbricht dein Glaube an Jesus an irgendeiner krassen Situation. In der Regel zerfasert er stückweise, Schicht um Schicht, sodass er irgendwann gar nicht mehr aufzufinden ist. Hey, niemand wacht morgens auf und trifft aus dem Nichts heraus die Entscheidung, ab heute glaube ich nicht mehr. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre in Gemeinde unterwegs. Ich bin schon ein paar Jahre Pastor. Ich habe mit noch keiner Person ein Gespräch geführt, wo mir jemand gesagt hat, du, Lukas, ich bin heute Morgen aufgewacht. Gestern war ich noch leidenschaftlich für Jesus und heute habe ich entschieden, ich lasse das alles bleiben. Die wenigsten Menschen geben ihren Glauben in der Nacht- und Nebelaktion auf. Die meisten Menschen lassen sich abtreiben, davon treiben, gleiten weg. Und was der Bibeltext hier sagt, ist Folgendes: Wenn Menschen ihren Glauben aufgeben, dann liegt es nicht an der Art und Weise, wie diese gute Botschaft ihnen gepredigt wurde. In Vers 3 heißt es, die Botschaft ist absolut großartig. Das Evangelium, das, was wir hier im Wort Gottes lesen, es ist die großartigste Rettungsbotschaft, die es überhaupt gibt. Diese Botschaft, sie weckt Leidenschaft, sie motiviert, sie begeistert. Hey, weißt du, der Grund dafür, dass frisch bekehrte Menschen in Church absolut on fire sind, am liebsten überall mitarbeiten würden, in jeder Kleingruppe zu finden ist, die irgendwo angeboten wird, ist der Grund, weil sie von dieser Rettungsbotschaft durch und durch begeistert sind. Weil diese großartige Botschaft Begeisterung in uns auslösen darf. Hey, darf ich dich ganz kurz mal fragen, wo ist deine Leidenschaft? Wo ist die Begeisterung über diese großartige Rettungsbotschaft, die dir eines Tages mal gepredigt wurde? Kann es sein, dass sie abgetrieben ist und du es gar nicht gemerkt hast, weil einfach Leben passiert ist zwischendurch? Also weißt du, unsere Begeisterung für Jesus, die muss sich nicht immer nach außen in Lautstärke zeigen oder dass wir ständig eine Konfettikanone knallen lassen, wenn sich jemand bekehrt hat. Aber wenn die Begeisterung gar nicht mehr zu sehen ist und wir einfach nur noch treu vor uns hinlaufen, dann glaube ich, sind wir auch nicht ganz in dem unterwegs, was Jesus eigentlich für uns vorhat. Weiter geht die Beschreibung. Weißt du, diese Botschaft des Himmels, das Evangelium, da hat Gott nicht irgendwie einen Stellvertreter geschickt. Nicht irgendein Engel hat uns die Botschaft des Evangeliums gebracht, sondern Jesus selber kam auf diese Erde. Jesus selber kam und hat uns die rettende Botschaft des Evangeliums gepredigt und uns den Weg zu Gott, dem Vater, gezeigt. Er kam selber, also die Botschaft kam mit dem absolut besten Prediger der gesamten weiten Welt. Jesus ist der König aller Prediger. Und wenn wir dieses Wort lesen, dann spricht der König aller Prediger auch heute zu dir und zu mir. Dann heißt es in diesem Hebräerbrief, die gute Botschaft des Evangeliums wurde durch Augenzeugen bestätigt. Sie ist glaubwürdig, sie ist zuverlässig, sie ist wahrhaftig, man kann sich auf sie verlassen. Und sie wurde durch Zeichen und Wunder bestätigt. Menschen, die sie gehört haben, sind mit dem Heiligen Geist erfüllt und völlig verändert worden. Also wenn Menschen ihren Glauben langsam loslassen, wenn Menschen langsam abtreiben, dann hat das wenig damit zu tun, dass die Botschaft der Hammer ist, wenig damit zu tun, dass Jesus uns diese Botschaft gegeben hat, wenig damit zu tun, dass der Heilige Geist Zeichen und Wunder geschenkt hat. Es muss etwas anderes dahinter stehen und das ist in diesem ersten Vers beschrieben. Wir müssen im höchsten Maß auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Menschen haben die großartige Botschaft von Jesus gehört und sie haben ihr leidenschaftlich gerne geglaubt. Doch jetzt müssen diese Menschen hier, an die der Brief gerichtet ist, gewarnt werden, nicht wieder Stück für Stück von Jesus wegzutreiben. Und dieses Wort abtreiben, vorbeitreiben, wegtreiben ist eine sehr gute Übersetzung für dieses Wort, was hier im Original benutzt wurde. Es ist ein Wort, das aus der Schifffahrt kommt und das in der Schifffahrt benutzt wurde. Stell dir vor, ein junger, frisch ausgebildeter Matrose soll das große Schiff, die große römische Galeere, am Hafen festmachen und verteuen. Und er hat die dicken Taue und macht sie am Hafen poller fest. Aber irgendwie ist der Knoten nicht ganz sicher und er hat nicht einberechnet, dass heute Nacht Stürme aufkommen. Und deswegen löst sich diese Galeere über Nacht und niemand hat aufgepasst. Die Hafenwache hat gepennt, der Knoten löst sich und das Schiff wird raus aufs offene Meer getrieben und verpasst das Ziel, das es eigentlich hatte. Wenn das damals passiert ist, dann hat man davon gesprochen, dass das Schiff vorbeigetrieben ist. Oder teilweise auch vorbeigetrieben ist, weil irgendwelche Strömungen im Meer, die von außen nicht sichtbar wurden, an dem Schiff gezogen haben, sodass es gar nicht in den Hafen reinfahren konnte. Und weißt du, so kann es Christen in ihrem Glauben gehen. Gerade noch sind sie voller Leidenschaft und Liebe für Jesus. Und plötzlich fragen wir uns, wie konnte es nur so weit kommen? Wie ist es passiert? Und die Antwort ist die: Das Schiff des Glaubens wird in der Regel nicht von Piraten geentert oder mit Kanonen in die Luft gejagt. Es entfernt sich einfach leise und unbemerkt von Jesus. Und wir sind heute hier, um das zu stoppen, oder? Wir sind heute hier, um Schiffe, die wegzutreiben, aufzuhalten und wieder fest am Hafen zu machen. Hey, wenn dein Glaubensschiff sich gerade vom Hafen entfernt, dann sage ich dir, heute ist ein guter Tag, um im Haus des Herrn zu sein, weil wir heute dein Schiff wieder richtig festmachen am Wort Gottes und an der Wahrheit, das deinem Leben Ausrichtung gibt. Wie passiert es, dass wir wegtreiben? Zwei Möglichkeiten. Der Bibeltext sagt uns, wir treiben weg, wenn wir gleichgültig werden, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht Acht geben auf das Wort, das uns gepredigt wurde, wenn wir nicht anfangen, das Wort in Taten umzusetzen, das Jesus uns gebracht hat. Wenn wir gleichgültig auf das Evangelium reagieren, dann treiben wir mit der Zeit weg. Jetzt sagst du, ja, aber warum? Also wenn ich nichts tue, dann bleibe ich doch, wo ich bin. Na, die Wahrheit ist die, Stillstand ist immer Rückstand. Und das liegt daran, dass in dieser Welt eine Strömung existiert, die an uns zieht und die uns weg von unserem Hafen Jesus ziehen möchte. Wir treiben, statt stehen zu bleiben. D.A. Carson, ein Theologe, der auch diesen Hebräerbrief sich angeschaut hatte, der schreibt Folgendes: Menschen driften nicht in Richtung Heiligkeit. Ohne ein von Gottes Gnade getragenes, bewusstes Leben driften wir nicht in Gottesfurcht, nicht ins Gebet, nicht in Gehorsam gegenüber der Schrift, nicht in Glauben und auch nicht in Freude am Herrn. Wir driften vielmehr in Richtung Kompromiss und nennen es Toleranz. Wir driften in Richtung Ungehorsam und wir nennen es Freiheit. Wir driften in Richtung Aberglaube und nennen es Glauben. Wir driften, statt stehen zu bleiben. Gibt es irgendjemanden hier im Raum, der sich schon mal an einem Streichholz verbrannt hat? Irgendjemand? Okay, einige Hände gehen hoch. Kannst du dich ganz bewusst an den Tag erinnern, als du dich am Streichholz verbrannt hast? Sind irgendwelche krassen Narben an deiner Hand zu sehen? Vermutlich nicht, oder? Das ist so eine Kleinigkeit. Das Streichholz brennt ein bisschen zu weit ab. Unser Körper reagiert mit einem Reflex auf die enorme Hitze. Wir lassen das Streichholz fallen. Das Streichholz geht aus oder wir treten drauf und halten die Hand kurz unter Wasser und es ist gut. Zweite Frage: Wer von uns hier im Raum hatte schon einmal einen Sonnenbrand? Okay, deutlich mehr Hände gehen nach oben. Kannst du dich an einen Sonnenbrand erinnern, der dir in deinem Leben passiert ist? Ich kenne so einige. Polen 2019, wir haben 2017, wir haben oberkörperfrei auf einem Feld gearbeitet. Es war August, Sommerhitze und wir haben vergessen, uns einzucremen. Zumindest hinten. Vorne war alles super. Und hinten, da wo man halt so hingekommen ist, mein Bruder und noch ein paar andere Leute, die mit auf dieser Missionsreise waren, wir sind abends nach Hause gekommen, haben den ganzen Tag gearbeitet und hatten richtig viel Spaß. Wir haben einen riesigen Kartoffelacker von Hand umgegraben, haben kleine Kartoffelkäfer von den Pflanzen runtergesammelt, sodass das Feld Ertrag bringen kann. Wir haben Spaß gehabt, wir haben eine Wasserschlacht veranstaltet. Wir hatten eine richtig gute Zeit und haben uns darüber gefreut, wie braun wir sein werden, wenn es nach Hause geht. Und wir haben nicht gemerkt, was gleichzeitig auf unserem Rücken stattfindet. Wir waren eine Stunde zu Hause Und auf einmal hat man beim ersten gesehen, wie kleine Bläschen am Rücken entstehen. Wir haben gesehen, wie langsam die Hautfarbe von weiß in rot umschlägt. Und ich sag dir, es waren die schmerzhaftesten Stunden in dieser Nacht, auf dem Rücken zu liegen oder einen Rucksack am nächsten Tag zu tragen. Es hat sich in mein Gehirn eingebrannt, dieser Sonnenbrand. Warum sind wir so dumm? Ey, du kannst von einem Sonnenbrand so verbrannt werden, Verbrennung dritten Grades, dass deine Haut sich abschält und du die gleichen Auswirkungen hast, wie wenn du ein Feuerzeug die ganze Zeit an deinen Arm halten würdest. Ein Sonnenbrand, der geschieht langsam. Wir schmieren uns mit schönem Sonnenöl ein, legen uns an den Strand und dann warten wir darauf, gebrutzelt zu werden. Und währenddem wir vor uns hinbrutzeln, merken wir gar nicht, was wir unserer Haut antun. Merken gar nicht, wie wir unsere Haut schädigen. Und wir merken erst dann, dass es zu spät ist, wenn es zu spät ist. Und dann sitzen wir im Hotelzimmer, liegen vielleicht wie der Seestern auf dem Bett, eingetunkt in Sunlotion und fragen uns, wie konnte es nur so weit kommen? Das war ungefähr der Alltag von unseren Flitterwochen. Wir haben uns am zweiten Tag verbrannt und wir lagen jeden Tag wie so Seesterne auf unserem Bett, eingedeckt in Abrissan und haben gehofft, dass es irgendwie besser wird durch Klimaanlage und das gute Mittel der Abrissan. Das Problem war, auf Bali ist Sonnencreme richtig teuer. Und die hochwertige Sonnencreme, die meine Mama uns mitgegeben hatte, die war so schnell aufgebraucht, weil die so schlecht zu verstreichen war, dass wir nach der Hälfte keine Sonnencreme mehr hatten. Und ich nicht bereit war, 20 Euro für eine Sonnencreme auszugeben und auch nicht bereit war, 25 Euro für Abrissan auszugeben. Nun ja, es waren verbrannte Flitterwochen. Wir legen uns in die Sonne, wir denken, wir tun uns etwas Gutes. Und gleichzeitig verbrennen wir uns. Hey, kann es sein, dass es so oft im Leben gleich ist? Wir gehen einen Kompromiss ein, bei dem wir glauben, dass er uns gut tun würde, dass wir ein bisschen bräuner durch die Gegend laufen und Menschen uns feiern für die schöne Farbe, die wir im Urlaub genossen haben. Wir gehen Kompromisse im Leben ein und wir genießen noch, wie er unsere Haut verbrennt. Und merken dabei gar nicht, wie wir langsam von Jesus wegtreiben. Ich habe gesagt, es gibt in dieser Welt eine Strömung, die an uns zieht und die uns von Jesus wegreißen möchte. Es gibt ein Wesen in diesem Universum, das dahinter steckt. Und dieses Wesen hat das größte Interesse daran, dich von Jesus zu entfernen. In der Bibel wird der Teufel beschrieben mit zwei Bildern. Er wird einmal beschrieben als brüllender Löwe und dann wird er beschrieben als listige Schlange. Der brüllende Löwe, der Menschen Angst einjagt, und die listige Schlange, die Menschen versucht, mit ihren Lügen langsam wegzuführen von dem, was Gott eigentlich für sie hat. Und der Teufel ist beides. Er ist brüllender Löwe und listige Schlange. Ich beobachte aber, dass er sehr häufig als listige Schlange unterwegs ist und dass er seinen Strom der Lügen ganz heimlich und leise durch unsere Welt fließen lässt, mit dem Ziel, uns langsam wegtreiben zu lassen. Der Teufel hält selten ein Streichholz an dein Leben, um dein Leben abzufackeln. Aber ganz häufig lockt er dich in die Sonne und sagt, komm, trag ein bisschen Sonnenöl auf. Komm, nimm doch den zweiten Nebenjob noch an, arbeite doch am Sonntagmorgen, ist doch nicht so schlimm, wenn du alle zwei Wochen einen Sonntagsgottesdienst verpasst und du sonst dich in dem zusätzlichen Gehalt, das du bekommst und merkst nicht, wie dein Glaube langsam abtreibt von dem, was Jesus eigentlich will für dich. Du lernst einen tollen Jungen kennen, der aber nicht mit Jesus unterwegs ist. Einen tollen Mann, richtig genialer Charakter, tolle Persönlichkeit, ihr habt ähnliche Werte, aber er glaubt nicht an Jesus. Und du denkst, es ist wunderschöne Sonne, cremst dich ein, fängst an, diese Beziehung zu intensivieren, fängst an, die Beziehung zu diesem Mann zu leben, der nicht an Jesus glaubt und merkst nicht, wie diese Beziehung dich verbrennt und dazu führt, dass du langsam von Jesus weggetrieben wirst. Es fühlt sich so oft richtig an und wir merken nicht, wie der Strom uns wegzieht. Der Strom der Bequemlichkeit, der Strom, der mich und meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, der Strom der Ablenkung, der Strom der Überforderung, ey, ich kann nichts machen, ich bin halt so. Ich kann doch jetzt an meinem Leben nichts ändern. Ich bin doch jetzt schon diese Beziehung eingegangen. Ich kann doch die jetzt nicht auflösen. Ich bin angewiesen auf diesen zweiten Job, wo ich sonntags arbeite und deswegen nicht in den Gottesdienst gehen kann. Was soll ich schon daran ändern können? Und der Teufel versucht uns mit seinem Strom der Lügen zu ziehen, sodass wir langsam vorbeitreiben an dem Ziel, das Jesus eigentlich für uns hat. Weißt du, wie viele Menschen nicht mehr im Königreich Gottes sind, weil sie langsam weggedriftet sind? Ich weiß es nicht, wie viele es sind, aber es wäre mir eine Person zu viel, wenn du unter ihnen bist. Ich möchte nicht, dass du von Jesus wegtreibst. Ich möchte, dass du dich heute bei Jesus festmachst. Ich möchte, dass du heute dein Tau checkst und dir ganz genau anschaust, Acht darauf gibst, ob du fest im Hafen liegst. Und ob es da irgendeinen Strom gibt, der an dir zieht und der versucht, dich so langsam aus dem Hafen hinaus zu befördern. Wir machen heute einen Unterschied. Wir checken heute unsere Taue, alright? Wir gucken auf unsere Ehe. Wir gucken auf unsere Beziehungen. Wir schauen auf unsere Finanzen. Wir schauen auf unser Glaubensleben. Und wir fragen Gott, gibt es da irgendetwas, das mich langsam wegtreiben lässt von der Bestimmung, die du eigentlich für mich hast? Gibt es da etwas, das an mir zieht und das mir versucht, mit Lügen etwas einzuflüstern, das am Ende schädlich für mich sein wird und mich verbrennen wird auf eine Art und Weise, die irreversibel ist? Weißt du, so einen leichten Sonnenbrand, nachdem du 5 Stunden in der Sonne warst, das kann unsere Haut gut alleine meistern. Ein bisschen Feuchtigkeit drauf, 2-3 Tage den Sonnenbrand aushalten, dann ist gut. Aber wenn du so weit verbrannt bist, dass deine Haut sich löst, dass große Wunden entstehen, die der Körper nicht mehr heilen kann, dann bleiben riesengroße Narben, die unter Umständen nur mit Haut von anderen Menschen gefüllt werden kann. Wenn du zulässt, dass du zu lange in der Sonne des Kompromisses lebst, verbrennst du dich auf eine Art und Weise, die fast nicht mehr zu heilen ist. Deswegen komm raus aus der Sonne. Komm raus aus der Sonne und spiel keine Spiele mit deinen Finanzen, spiel keine Spiele mit deiner Beziehung, spiel keine Spiele mit deinem Glauben. Sondern lass uns festmachen, oder? Und damit der 3. Punkt. Was kann ich tun, damit ich nicht wegtreibe? Ich habe sehr viel über das Negative gesprochen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Hoffnung, oder? Irgendjemand ein bisschen bereit für Hoffnung? Wir treiben nicht, wenn wir uns fest verankern. Tiefe Wahrheit, oder? Tiefe Wahrheit, simple Wahrheit, aber tiefe Wahrheit. Wir treiben nicht, wenn wir uns fest verankern. Und ich will dir ein System mitgeben, das wir im Wort Gottes finden, womit wir unser Leben fest vertauen können und unser Lebensboot hindern können, dass es von der Strömung weggetrieben wird. Und wir finden dieses System in Offenbarung Kapitel 2, Vers 5. Das ist ein Brief an eine Gemeinde, die so langsam weggetrieben, die so langsam abgetrieben ist. Und hier sagt Jesus ihnen Folgendes. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Und jetzt sag ihm, wie weit hast du dich davon entfernt? Und dann sag ihm, kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Wir haben hier im Wort Gottes 3 simple Schritte. Ich weiß nicht, warum Jesus das tut. Er ist der dreieine Gott und es gibt immer 3 Schritte, die wir gehen können. Und hier sind die 3 Schritte, die wir in diesem Bibeltext finden. Es fängt erstmal an, wir brauchen wieder eine Vision. Wir brauchen eine Vision. Wie war es mal? Wie war es mal, als ich meine Ehe gestartet habe? Mit was für einer Liebe? Mit was für einer Wertschätzung? Mit was für einem Respekt habe ich begonnen, an Tag 1 meinem Ehepartner in die Augen zu schauen? Wir brauchen eine Vision dafür. Wie haben wir angefangen, an Jesus Christus zu glauben? Wir brauchen eine Vision. Wie kann es sein, Finanzen stabil und gottgewollt aufzubauen? Wir brauchen Vision, oder? Wir müssen ein Bild davon haben, wo wir hinwollen. Wir müssen ein Bild davon haben, an dem wir uns festknoten können. Dann das Zweite, was wir brauchen, Vincent, du kannst gerne schon mal eine Folie weiterklicken. Guck mal, hier sieht man direkt, wo die Vision herkommt. Wie war es damals? Das Zweite, was wir brauchen, ist, wir brauchen knallharte Wahrheit. Der Bibeltext formuliert es so, wie weit hast du dich davon entfernt? Und weißt du, wir brauchen immer wieder den knallharten Blick auf unser Leben, wo wir uns fragen, wie weit bin ich schon abgetrieben? Wie weit habe ich mich schon entfernt von der ersten Liebe, die ich mal für Jesus hatte? Wie weit habe ich mich schon entfernt von der Gesundheit, die ich mal hatte, wo ich mal regelmäßig Sport gemacht habe, wo ich regelmäßig geachtet habe, dass es meinem Körper gut geht und ich genug Schlaf bekomme? Wie weit habe ich mich schon entfernt? Wir brauchen diese Wahrheit, um zu wissen, welchen nächsten Schritt wir gehen können. Denn dann kommt Nummer 3. Wir sollen nicht bei der Wahrheit bleiben. Wir sollen uns nicht in unser kleines Kissen werfen und darüber weinen, wie weit wir weg sind, sondern Schritt Nummer 3 ist, kehre um und handle so wie damals. Deswegen ist das Dritte, was wir brauchen konkrete Taten. Hey, erstens, du brauchst leidenschaftliche Visionen. Du musst wissen, wo du hin willst, beziehungsweise wo du auch herkamst. Wenn du merkst, dass das Feuer deines Glaubens nachgelassen hat, dann halte dir vor Augen, wie es mal war und wie es wieder sein kann. Schau auf dein Leben und schau es dir knallhart an und bitte den Heiligen Geist, bitte öffne meine Augen und zeig mir, wo ich abgetrieben bin. Zeig mir, wo ich mich meilenweit entfernt habe von dem, was ich eigentlich mal wollte. Zeig mir, wo ich abgetrieben bin von der Berufung, die du mir eigentlich geschenkt hast. Zeig es mir. Und dann drittens, du brauchst konkrete Taten. Und da sollten wir einfach unserem ganz großen Sportpropheten Nike folgen, der gesagt hat, just do it. Just do it. Handle wieder so wie am Anfang. Ich möchte gerne mit einer Illustration schließen. Ich war viele Jahre lang als Pfadfinder unterwegs und ich habe viele, viele Feuer angemacht. Viele, viele Feuer. Und eine Sache, die ich ganz genau weiß, ist, um ein Feuer effektiv auszumachen, musst du nicht unbedingt einen 10 Liter Eimer Wasser draufkippen. Wenn du als Pfadfinder das Essen kochen beendet hast und die Abendveranstaltung anfängt, dann reicht es eigentlich aus, die Glut auseinanderzuziehen und das Feuer sich selbst zu überlassen. Das Feuer geht von alleine aus. Man darf es nicht machen, weil es könnte ja ein Waldbrand entstehen, deswegen kippen wir trotzdem noch mal Wasser drauf. Marie lacht mich immer aus, wenn ich bei unserem kleinen Lagerfeuer im Garten noch mal 8 Gießkannen draufkippe, weil das Feuer in der Regel nicht wieder angehen kann. Du lässt ein Feuer ganz automatisch, ganz einfach ausgehen, indem du kein Holz mehr nachlegst, sondern es einfach so lässt, wie es ist. Weißt du, der Teufel muss nicht versuchen, dein Feuer zu löschen. Durch irgendwelche Umstände, durch irgendwelche Katastrophen oder durch sonst irgendwas. Denn was ist unsere Standardreaktion, wenn als Christ eine Katastrophe in unser Leben kommt? Unsere erste Reaktion ist Gebet. Pray first. Das Einzige, was der Teufel tun muss, ist dich daran hindern, dass du weitere Holzscheite auf dein Feuer legst. Und deswegen lade ich dich heute ein, just do it, fang an und lege Holzscheite auf dein Feuer. Da ist noch eine Glut. Da ist noch ein bisschen was da und du musst nur das Scheit drauflegen und so langsam fängt das Feuer wieder an. Wie legst du neues Holz nach? Wir fangen mal beim Bereich der Ehe an. Weißt du, ein Holz für deine Ehe, ein Holz für deine romantische Liebesbeziehung zum Partner deines Lebens, für den du dich entschieden hast, dass du ihm bis zum Tod treu sein willst. Diese Beziehung bekommt neues Feuer mit dem Holzscheit Geschenke, wenn dein Partner die Liebessprache Geschenke spricht. Indem du ganz aktiv im Haushalt vielleicht mit anpackst, selbst wenn es nicht deine Aufgabe ist. Aber wenn dein Partner die Liebessprache Hilfsbereitschaft spricht, dann ist es ein richtig guter Holzscheit, den du auf die Glut legen kannst. Deswegen, hey, finde doch heraus, was die Liebessprache deines Partners ist. Oder erinnere dich daran, wie es mal war. Erinnere dich daran, was du am Anfang deiner Ehe getan hast. Wie du vielleicht deinen Mann zu einer Date Night ausgeführt hast. Oder wie du deiner Frau abends die Beine massiert hast. Als Zeichen deiner Liebe. Hey, weißt du, ein regelmäßiges Ich liebe dich, auch wenn ihr schon 40 Jahre auf dem Buckel habt, ist ein richtig guter Holzscheit. Ein Kuss am Morgen. Wer sagt denn, dass eine 40-jährige Ehe ohne Küssen aussehen muss? Ist ein Holzscheit, den du auf deine Beziehung leben kannst. Gemeinsame Zeiten, die ihr einplant. Und an der Stelle darf ich dir noch was sagen. Liebes Ehepaar, Sex zu haben ist ein Holzscheit, den ihr auf euer Feuer legen könnt. Wenn es in eurer Ehe schon lange her ist, dass Sexualität ausgelebt wurde und Intimität da ist, dann rate ich dir eins. Erinnere dich, wie es am Anfang war. Erinnere dich daran, wie du die Flitterwochen heiß warst. Nicht nur die Geschenke auszupacken. Und dann handle so wie damals. Handle so wie damals. Gott hat uns Sexualität geschenkt in der Ehe als ein Beziehungskleber, der uns immer wieder zusammenführt, der uns immer wieder zusammenbringt. Fang nicht erst an, Sex zu haben, wenn die Einheit da ist, sondern leg Holz aufs Feuer und lass es heiß werden im Schlafzimmer. So, alle Teenies haben weggehört. Sehr gut. Und falls nicht, dann könnt ihr ja als Eltern ihnen nachher erklären, warum Sex schön ist. Leg Holz. Ups. Ey, sorry. Also hier sitzen 13-Jährige im Gottesdienst. Alle anderen sind unten. Wenn ihr jetzt noch keine Aufklärungsarbeit gemacht habt, dann hat es die Schule getan und dann hat die absolut vermurkst, was ihr nicht gelegt habt. Also, ich nenne es keinen Namen, aber die Person, die da vorne rechts gerade was gesagt hat. Falls das noch nicht geschehen ist bei eurem Kind, dann legt da mal Holz drauf und bildet ihn. Leg Holz auf deine Ehe. Leg Holz auf deinen Glauben. Wenn du merkst, dass dein Schiff so langsam abgetrieben ist und deine Leidenschaft für Jesus deutlich nachgelassen hat, dann leg Holz auf dein Feuer. Was kann es bedeuten, Holz auf das Feuer deines Glaubens zu legen? Fang an, Gott jeden Tag zu suchen. Sei es in einer kurzen Gebetszeit. Sei es, indem du die Bibel-App öffnest und den Vers des Tages liest und dann vielleicht noch draufklickst und das ganze Kapitel durchballerst. Sei es, dass du eine Kleingruppe besuchst. Ey, Kleingruppe ist Holz aufs Feuer legen. Jede Woche bei jedem Treffen legst du Holz auf dein Feuer, weil du von einer Gruppe von Menschen umgeben bist, die an Jesus glauben, die Hoffnung und Ermutigung und Wahrheit in dein Leben hineinsprechen können. Hey, wenn das Feuer deines Glaubens ausgeht und du bist nicht in deiner Kleingruppe, dann sage ich dir selber Schuld. Such dir eine. Such dir eine und hol Holz. Hol Holz. Komm regelmäßig sonntags in den Gottesdienst mit einer Haltung der Dankbarkeit und der Freude. Regelmäßig im Haus des Herrn zu sein, ist Holz für deinen Glauben. Holz, das du nicht bestellen musst. Holz, das du nicht spalten musst. Holz, das du nicht aufsetzen musst. Holz, das jeden Morgen in die Reihen geworfen wird von hier vorne durch die Predigten, durch den Lobpreis. Hey, wenn du es zu deiner Gewohnheit gemacht hast, nur alle 2-3 Wochen hier aufzutauchen, dann sage ich dir, komm regelmäßig und fang das Holz. Fang das Holz für deinen Glauben. Und ich könnte so weitermachen. Hey, wenn du merkst, du bist in deiner Gesundheit gerade wirklich herausgefordert durch sehr ungesunde Verhaltensweisen, weil du keinen richtigen Schlafrhythmus hast, jeden Abend vor der Glotze noch liegst und beim Fernseher einschläfst, vielleicht sehr, sehr lange schon keine Bewegung mehr aktiv in deinen Alltag eingebaut hast, dann bitte leg Holz drauf. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ist ein Werkzeug, das Gott uns geschenkt hat. Ein Werkzeug, mit dem wir Reich Gottes bauen dürfen. Und jedes Werkzeug muss gut geölt werden. Jedes Werkzeug muss gut gepflegt werden. Weißt du, Fitness und Körperhygiene und gesunde Ernährung, das darf auch für uns Christen etwas sein, das wir nutzen, um dieses Werkzeug hier fit und stabil zu halten, sodass wir noch mit 90 predigend durch die Welt reisen können, wenn der Herr Gnade schenkt. Wir können da unseren Teil dazu tun, oder? Am Ende haben wir es nicht in der Hand, welche Krankheit über uns hereinbricht. Am Ende haben wir es nicht in der Hand, wenn unser Körper verrückt spielt und irgendwelche Dinge, die im Erbgut angelegt sind, auf einmal austicken und irgendwelche Dinge entstehen oder Krankheiten sich ausbreiten. Das haben wir nicht in der Hand. Aber was wir in der Hand haben, ist, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Oder 2 Hände Nüsse und 3 Hände Obst und Gemüse zu essen. Das ist Holz aufs Feuer unserer Gesundheit. Und ich will dich heute so einladen, bevor du vor deinem Leben stehst und dir die Frage stellst, wie konnte es nur passieren? Wie konnte es nur so weit kommen? Lass uns heute Holz auflegen. Lass uns heute Holz auflegen. Weißt du, wir beenden jeden Gottesdienst eigentlich in dieser Kirche auf die gleiche Art und Weise. Wir hören eine Ermutigung. Wir hören einen Anspruch. Wir hören eine Herausforderung, die das Wort Gottes uns stellt. Und den Schritt, den wir am Ende jeder Predigt gehen dürfen, ist zu sagen, Jesus, ich will gerne jetzt diesen Schritt gehen, aber ich weiß, ich kann es nicht alleine. Jesus, ich versuche jetzt ein bisschen Holz auf meinen Glauben zu legen. Jesus, ich treffe heute die Entscheidung, Holz auf meine Ehe zu legen. Aber ich weiß, am Ende werde ich immer wieder an dem Punkt sein, dass mir die Kraft fehlt. Und deswegen beenden wir diesen Gottesdienst auch heute, so wie jeden Sonntag, damit, dass wir ganz aktiv Gott darum bitten, Gott, hilf mir in meiner Schwachheit. Gott, hilf mir mit der Kraft deines Heiligen Geistes, wo ich selber an der Grenze stehe und nicht weiterkomme. Jesus, hilf meiner Faulheit, hilf meiner Bequemlichkeit, hilf meinem Eingerostetsein, hilf mir, Jesus. Weißt du, das Christentum ist keine Selbsthilfegruppe. Wir sind eine Gotthilfegruppe. Wenn die Bibel uns einladen würde, dass wir uns selber helfen könnten, dann würden wir alle depressiv hier in den Reihen sitzen, weil wir erleben würden, dass es nichts bringt. Aber die Bibel lädt uns nicht ein, dass wir uns selber helfen, sondern dass Gott uns hilft, oder? Amen. Und deswegen lasst uns doch auf diese Predigt jetzt reagieren und Jesus bitten, Jesus, bitte hilf mir. Jesus, bitte hilf mir, wenn mein Glaube abgetrieben ist. Jesus, bitte hilf mir, wenn ich meine Finanzen außer Kontrolle laufen habe lassen. Jesus, bitte hilf mir, in meiner Ehe wieder zurückzukommen zur ersten Liebe, die ich eigentlich mal für meinen Partner hatte. Und du könntest deinen Lebensbereich einsetzen, von dem du weißt, dass er nicht so ist, wie Gott ihn eigentlich hätte. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Barmherzigkeit erhalten und Gnade finden und so die richtige Hilfe. Wollen wir heute vor den Thron Gottes kommen? Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen und die Augen schließen. Ich möchte gerne noch einen Moment der Privatsphäre schaffen und Menschen die Möglichkeit geben, heute auf diese Predigt zu reagieren, die noch gar keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Die bisher noch gar nicht glauben, bei denen das Feuer des Glaubens noch gar nicht brennt, aber bei denen es heute anfangen könnte zu brennen. Hey, weißt du, Jesus kam als Botschafter in diese Erde und als Retter. Er hat uns die Botschaft gebracht, dass es da einen liebenden Gott, Vater im Himmel gibt, der gerne Beziehung mit uns Menschen haben möchte und der uns retten möchte aus dem Zustand unseres Verlorenseins, aus dem Zustand der Sünde, aus dem wir selber nicht rauskommen, der uns gerne retten möchte aus der Trennung, die da ist, weil wir Dinge getan haben, die Gott nicht ehren, die Menschen verletzt haben und die uns zerstört haben. Und Jesus kam mit der großartigen Botschaft in dieser Welt, dass wir gerettet werden können, wenn wir glauben. Wenn wir ihm sagen, Jesus, ich vertraue dir, bitte komm in mein Leben, bitte rette mich. Hey, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, die wartet auf dich, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, Jesus zu glauben und zu vertrauen. Und ich lade dich ein, wenn du heute hier in diesem Gottesdienst bist und du hast noch keine Entscheidung getroffen, an Jesus Christus zu glauben,
dann ist jetzt dein Moment. Und während dem alle Augen geschlossen sind, lade ich dich ein, jetzt deine Hand auszustrecken als ein Zeichen deines Glaubens, als ein Zeichen deiner Reaktion, wo du sagst, Jesus, ich möchte dir glauben. Jesus, ich vertraue dir.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.